ARD.
Bei einem festen Silikon, da habe ich die Kontrolle, was damit passiert, ob es im Hausmüll landet, ob es verbrannt wird oder nicht. Alles, was ich durch die Anwendung direkt in die Umwelt eintrage, das ist dann natürlich weg und ist für uns Menschen jetzt nicht mehr so ohne weiteres greifbar. Und deswegen sind, glaube ich, solche Anwendungen auch vom Verbraucher kritischer zu sehen und auch ein Grund, warum man jetzt Silikon im Shampoo vielleicht nicht so toll findet, wie jetzt bei einer Backform, die da deutlich unkritischer ist.
Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Florian Kienast.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Euer kleiner, feiner Nachhaltigkeitspodcast mit den guten Tipps, wie man ein bisschen nachhaltiger durchs Leben kommt. Mit Florian Kienast.
Und der bezaubernden Melitta Wahlam.
Oh,
tja, und was haben wir zwei in dieser Staffel nicht schon alles Interessantes erfahren? Zum Beispiel, warum ein Radl-Presssack zur Brotzeit nachhaltig sein kann?
Ja. Wir haben auch gelernt, dass grüne Fassaden in der Stadt dafür sorgen können, dass wir besser schlafen.
Mhm. Und in der letzten Folge, wann so ein Käse eigentlich vegetarisch ist und wann nicht.
Ja, weil wir schon beim Essen sind, heute geht es im weitesten Sinne auch ums Essen bzw. ums Backen. Und deswegen bin ich fast schon ein bisschen enttäuscht, dass hier gar nichts steht.
Ja, ich habe gehofft, du bringst selbstgebackene Muffins mit.
Ja, das hast du gehofft, aber ich hatte keine Zeit. Sorry. Na, ich weiß, Backen ist nicht so deins, gell?
Nee, nicht wirklich. Heute geht es um ganz spezielle Backformen, nämlich die aus Silikon.
Also die weichen, bisschen labbrigen Dinger, oft in den schönsten Farben und Formen, habt ihr sicher auch zu Hause.
Ja, freilich, die also steht bei uns auch in der Küche rum.
Genau, du hast sie noch nie angefasst, weil
doch,
bei
zum
euch
Abspülen.
Backt die
Farbe. Zum Abspülen.
Also die nimmt man auch gerne mal mit, wenn es die im Supermarkt oder irgendwo im Angebot gibt, weil man denkt, ach, hübsch, nehme ich.
Klar. Ja. Mhm. Die sind so praktisch, einfach umstülpen, bappt nichts an. Das habe sogar ich schon rausgefunden. Uns geht es heute aber darum zu klären, warum sind Silikone in der Kosmetik so verpönt, aber daheim stapeln sich diese bunten Küchenhelfer in der Küche. Ist das vielleicht einfach Krampf? Und was ist eigentlich mit Mikroplastik?
Genau, also muss man vielleicht Angst haben, dass beim Teig auskratzen, wenn man doch mal ein bisschen kratzen muss, so kleine Plastikpartikel im Marmorkuchen landen.
Darüber wollen wir heute reden. Schön, dass ihr alle mit dabei seid.
Jawohl. Das eine ist ja auch schon mal ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Vielleicht kennt ihr das auch vom Einkaufen. Da stehst dann irgendwie beim DM oder Rossmann oder sonst wo. Und da steht dann eigentlich auf jeder zweiten Shampooflasche ohne Silikone drauf, so als Verkaufsargument.
Ja.
Okay, also da soll es anscheinend auf gar keinen Fall drin sein, aber auf der Backform ist es uns dann wurscht. Wie passt das zusammen?
Ja, und es geht ja nicht nur um die Backformen. Also wenn ihr bei uns daheim schon allein die Schubladen in der Küche aufmacht, es gibt ja fast nichts, was nicht aus Silikon ist. Gell? Also da gibt es Backpinsel, Teigschaber, Pfannenwender, Schöpfkellen. Und alles kommt direkt mit unseren Lebensmitteln in Berührung.
Jetzt stellt sich als erstes die Frage, aus was besteht Silikon eigentlich?
Die Faktenlage.
So, und jetzt behaupte ich jetzt mal, weil wir beide nicht so gut in Chemie aufgepasst haben damals in der Schule, haben wir für diese Folge mit einem echten Fachmann in Sachen Silikonen unterhalten. Professor Dennis Drögel von der Technischen Hochschule in Nürnberg, der uns erklärt hat, es gibt nicht das eine Silikon, sondern die unterscheiden sich je nachdem, wie die Bestandteile, also Silizium, Sauerstoff und Kohlenwasserstoffreste, miteinander verknüpft sind.
Ja, da gibt es dann je nach Zusammensetzung feste Silikonharze, zum Beispiel im Baubereich, dann aber auch elastische Silikonfugen, zum Beispiel im Bad, das kennt ihr vielleicht, hat der ein oder andere vielleicht auch schon selber mühsam hinfriemeln müssen. Und dann gibt es eben diese biegsamen Backformen oder auch flüssige Silikone im Shampoo. Das sind dann oft Silikonöle.
Was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Silikone haben zwar die unterschiedlichsten Eigenschaften, giftig sind sie aber für Menschen nicht. Sie gelten als, wie es so schön heißt, physiologisch unbedenklich. Werden ja auch in der Medizin ganz oft verwendet, zum Beispiel für Schläuche, Implantate und sogar Medikamente. Aber Professor Drögel hat uns verraten, die Größe der Moleküle spielt eine ganz wichtige Rolle, wie sich das Silikon in der Umwelt verhält.
Wenn ich eine feste Silikonbackform habe, das ist im Prinzip ein einziges Riesenmolekül, das kann vom Körper nicht aufgenommen, nicht verstoffwechselt werden. Mehr zu diskutieren sind vielleicht kleinere Moleküle, also zum Beispiel kleine kettenförmige Silikone oder die ringförmigen Moleküle. Denn die sind relativ mobil, verteilen sich leichter im Boden, im Wasser, in der Atmosphäre und können somit auch eben leichter sich in Lebensformen akkumulieren. Das bedeutet, dass man diese kleinen Ringmoleküle zum Beispiel in Seevögeln oder in Fischen nachgewiesen hat. Man findet sie teilweise in Sedimenten. Und auch Silikontenside sind nicht ganz unbestritten, weil es Hinweise auf schädliche Auswirkungen auf die Bienen beispielsweise gibt.
Diese kurzen oder ringförmigen Silikonverbindungen entstehen teilweise als Nebenprodukte in der Herstellung. Aber auch wenn ein größeres Stück Silikon in der Umwelt landet und dann zum Beispiel irgendwo in einem Tümpel vor sich hin verrottet, was übrigens sehr, sehr lange dauert im Vergleich zu anderen Stoffen.
Also das Problem mit den Silikonen entsteht eigentlich nach der Verwendung. Zum Beispiel auch, wenn ich das Shampoo in den Ausguss runterspüle.
Bei einem festen Silikon wie eine alte Dichtungsfuge oder eine Backform, da habe ich die Kontrolle, was damit passiert, ob es im Hausmüll landet, ob es verbrannt wird oder nicht. Alles, was ich durch die Anwendung direkt in die Umwelt eintrage. Beim Shampoo, Silikontensid im Pflanzenschutz, was auf die Felder gesprüht wird, das ist dann natürlich weg, kommt in die Umwelt und ist für uns Menschen jetzt nicht mehr so ohne weiteres greifbar. Und deswegen sind, glaube ich, solche Anwendungen auch vom Verbraucher kritischer zu sehen und auch ein Grund, warum man jetzt Silikon im Shampoo vielleicht nicht so toll findet, wie jetzt bei einer Backform, die da deutlich unkritischer ist.
Für manche Silikonverbindungen gibt es daher schon Grenzwerte, vor allem in abwaschbaren Kosmetikprodukten. Aber unser Tipp, trotzdem drauf verzichten. Genug Auswahl in der Drogerie gibt's ja. Silikone erkennt ihr an den Endungen Kone oder Xane.
Das klingt wie ein Medikament. Also am häufigsten findet man diese Bezeichnungen Dimethikone oder Simethikone. Aber auch wenn ihr jetzt eure angebrochenen Cremes oder Shampoos anschaut und diese Inhaltsstoffe auf der Packung entdeckt, das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Das braucht man auf und schaut dann das nächste Mal drauf.
Immer. Ja, aber ich finde es immer gut, wenn man einfach Bescheid weiß.
Das finde ich auch. Und deswegen habt ihr ja uns. Und jetzt würde ich sagen, wieder zurück zum Backen, zu unseren Silikon-Backformen. Die sind normal unbedenklich, sagt der Chemiker. Die stinken bloß manchmal so, gell?
Ja,
so
wenn
unfassbar.
So,
also wenn man die auspackt,
das ist echt
nicht gut.
Greislich, und da frage ich mich dann echt, soll ich da was draus essen? Aber wenn so eine Backform stinkt, dann kann es ganz einfach sein, dass bei der Herstellung geschlampert worden ist. Oder sagen wir lieber mal gespart. Hochwertige Produkte werden nämlich normalerweise nochmal richtig durchgebacken, bevor es zum Endkunden geht. Nochmal Professor Trügel.
Das macht man zum Beispiel im Lebensmittelsektor. Babyschnuller zum Beispiel oder Flaschensauger für Babys, die werden nochmal ausgeheizt, sodass alles, was ausdampfen kann, schon ausdampft, bevor das Ganze in die Kundenanwendung geht. Das heißt, zusammengefasst kann man schon sagen, bei einem hochwertigen Produkt dampft dann nicht viel aus. Bei minderwertigen Produkten kann man natürlich schon damit rechnen, dass da in gewissem Umfang eben auch mal was ausdampft. Wenn man als Verbraucher hier unsicher ist, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine neue Backform vor der ersten Verwendung nochmal gründlich mit Spülmittel und Wasser zu reinigen und am besten einfach mal eine Stunde bei 200 Grad im Ofen einmal ausheizen. Dann ist alles, was verdampfen kann, raus und danach kann man die Backform auch bedenkenlos mit Lebensmitteln in Berührung bringen.
Also bei den Backformen nicht das Billigste kaufen. Oder vielleicht muss man sich ja auch gar keine kaufen.
Ja, genau, weil ihr kennt uns ja. Wir sind die Fraktion Weniger ist mehr. Und tatsächlich ist Silikon in der Herstellung wahnsinnig energieaufwendig. Und das Recycling, das steckt halt auch noch in den Kinderschuhen. Also ja, nicht immer neue Backformen gedankenlos beim Einkaufen mitnehmen.
Vor allem, wenn die Küchenschublade noch voll ist mit den alten Formen aus Metall.
Ja, ja, ja. Manchmal sind die so schön rosa. Nein, also es gibt genug Tipps, wie der Kuchen auch in den normalen Backformen nicht kleben bleibt. Mhm. Die haben wir uns von Elke Messerschmidt geholt. Die muss es wissen. Die ist nämlich vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft in Triesdorf in Mittelfranken.
Bei den herkömmlichen Backformen, da ist eigentlich der wichtigste Grundsatz fetten, fetten, fetten. Also ganz gut einfetten mit Butter und Margarine. Dann kann ich zusätzlich vielleicht auch noch ein bisschen Mehl oder Paniermehl in die Form geben. Dann erkenne ich, an welchen Stellen auch das Fett nicht gut hingekommen ist. Dann, wenn der Kuchen gebacken ist, auch wichtig, dass ich nicht sofort den Kuchen stürze, wenn er direkt aus dem Backofen kommt, sondern ihn vielleicht so 10 bis 15 Minuten noch abkühlen lasse. Dann mal so ganz leicht an der Form schon so ein bisschen hin und her rüttel. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, dass sich auch aus einer herkömmlichen Backform der Kuchen löst.
Ja, Fett ist einfach die Zauberzutat beim Backen. Macht ja auch was mit dem Geschmack.
Ja.
Vielleicht habt ihr noch mehr Tipps dann auch gern. Her damit unter besserleben@bayern1.de.
Ja, oder was ich gerne mache, zum Beispiel, wenn ich einen Blechkuchen mache, dann ja, Backpapier drunter, hat man auch am wenigsten Sauerei.
Aber Achtung, von wegen Papier, da sind wir dann auch wieder beim Silikon. Nochmal Elke Messerschmidt.
Es gibt das Einwegbackpapier, das ist tatsächlich auch beschichtet, in der Regel mit etwas Silikon. Das darf deshalb auch nicht im Altpapier entsorgt werden. Dann könnte man gleich auf eine Dauerbackfolie übergehen und die hätte dann den Vorteil, dass ich sie mehrmals verwenden kann.
Das ist natürlich auch krass, gell, nach jedem Backen oder jedem zweiten Backen das Papier wegzuschmeißen. Aber man kann ja was nehmen, was man öfter verwenden kann.
Ja, das sind diese Dauerbackfolien oder Matten. Ha, auch die habe ich schon mal bei uns daheim gesehen. Gibt's aus Silikon oder Teflon beschichtet.
Also bei Teflon zucke ich ein bisschen zusammen.
Mhm. Auf der einen Seite ist Teflon viel hitzebeständiger. Das kann eventuell ein Vorteil sein, wenn ihr viele Blechkuchen macht oder Pizza oder Brot. Also generell sollte man eh schauen, welche Maximaltemperaturen geben die Hersteller für ihr Produkt an. Das ist oft gar nicht so hoch, wie man meint. Aber
schon wieder ein Aber.
Ja, ein Aber. Also,
lass hören.
Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie werden die Stoffe hergestellt und vor allem, wie bauen sie sich ab, dann muss man einfach sagen, da ist Teflon viel kritischer zu sehen als Silikon. Um Teflon herzustellen, brauchst du hochgiftige Fluorverbindungen. Und klar, Silikon baut sich elend langsam ab, aber es baut sich irgendwann ab. Mhm. Teflon dagegen gehört zur Stoffgruppe der PFAS, den sogenannten ewigen Chemikalien.
Das klingt ja schon exotisch, gell? Mhm. PFAS, das sind doch die, die man zum Teil auch schon in den entlegensten Gebieten der Erde nachgewiesen hat, bei den Eisbären zum Beispiel, aber auch in unserem Blut und sogar in der Muttermilch hat man das gefunden. Also da scheint mir Silikon die deutlich nachhaltigere Variante zu sein. Eine Frage habe ich aber noch.
Okay, die wäre?
Mikroplastik. Verliert meine Silikonbackform, mein Teigschaber, mein was auch immer, Mikroplastik?
Diesmal ist die Antwort, liebe Melita, kurz und einfach. Nein, ja, schlicht und ergreifend, weil Silikon kein Plastik ist.
Schau, so leicht kann es manchmal einfach sein. Knifflige Fälle finde ich manchmal aber auch gut und deswegen würden wir euch heute gerne einen Podcast empfehlen von unserer Kollegin Anke Christians vom NDR. Den Tipp wollte ich euch unbedingt schon länger mal mitgeben und zwar Abenteuerdiagnose heißt der Podcast. Das ist ein bisschen wie früher bei Dr. House im Fernsehen. Erinnert ihr euch daran?
Also ich kenne ihn noch. Das ist dieser etwas krummelige Arzt, der auf die abgedrehtesten Krankheiten kommt.
Genau. Und auch bei Abenteuerdiagnose geht es in jeder Folge um Menschen mit völlig rätselhaften Symptomen und um Ärztinnen und Ärzte, die wie so Detektive auf der Suche nach der rettenden Diagnose sind. Also das ist so ein richtiger Medizin-Krimi-Podcast. Abenteuerdiagnose heißt er. Wie gesagt, gibt's wie uns in der ARD-Audiothek zu hören. Den Link haben wir für euch in den Shownotes.
Gott, ich bin jetzt schon ganz gespannt.
Ja.
Ich glaube, ich brauche was zur Beruhigung. Vielleicht einen Muffin? Das wäre doch jetzt was.
Das wäre was. So. Habe ich nicht gebacken.
Ja, aber das kommt davon, wenn wir zu viel über das Backen geredet haben.
Ja.
Kommende Woche, da reden wir über was perfekt für mich jetzt zum Muffin dazu passen würde, nämlich Milch.
Oh, so ein Schokomuffin mit Streuseln und dann Milch. Perfekt.
Das ist genau das, was ich mag. Aber bei uns geht es nächste Woche um Kuhmilch mit der Frage, welche darf es denn sein? Also Bergbauernmilch oder Alpenmilch, Heumilch und auch um die Frage, warum es Kühen, die Biomilch geben, nicht unbedingt besser geht wie Kühen, die konventionelle, normale Milch geben.
Da hast du ja wieder einen Teaser rausgehauen, da bin ich auch gespannt.
Ja, ist nämlich eine interessante Erkenntnis. Da, glaube ich, denkt eigentlich niemand drüber nach.
Aha, aber nächste Woche sprechen wir darüber.
Jawohl.
Am Sonntag die neue Folge von Besser Leben. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder reinhört.
Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, Kritik, Anregungen, Fragen, gerne eine Mail in unser Postfach an besserleben@bayern1.de. Da erreicht ihr Melita und mich.
Und antworten muss immer der Florian.
Nee. Miteinander, oder? Ciao. Wir werden sehen.
Ciao, bis nächste Woche.
Ciao.
Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.